Netzimpuls, der Wiener Netze Podcast. Heute mit Patrick Reiterer. Der berühmte Deckel auf den Topf oder Wasser hitzen mit dem Wasserkocher. Kochen und Energie ist untrennbar. Gerhard Pontasch, der Leiter der Wiener Netze Betriebsküche, ist heute bei mir zu Gast und gibt uns neben wirksamen Tipps auch Einblicke in die menschliche Energie, die in so einer Großküche steckt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Herr Pontasch, als Chef einer Großküche ist das vermutlich wie als Kapitän eines Schiffes. Sie kommen zuerst und gehen zuletzt. Das ist zumindest meine romantische Vorstellung. Aber wie ist das wirklich und wann startet für Sie so ein Tag?
Danke, Herr Reiterer, für die interessante Frage. Der Vergleich ist natürlich irrsinnig interessant. Der Kapitän ist zwar sehr wichtig, aber funktionieren kann und wird es immer nur mit dem gesamten Team. Wenn die zuerst kommen, zuletzt gehen, stimmt nicht ganz. Also es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die vorher kommen, auch später gehen. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig, dass ich der Erste oder der Letzte bin. Jeder Bereich ist wie ein Zahnrad in einem Uhrwerk, das übergreifend arbeitet. Da wird mir am Ende des Tages stolz und zufrieden nach Hause gehen können. Wichtig für uns ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns besuchen, sich auch schon auf den nächsten Besuch in unserer Werkskuchel freuen. Unser Tag beginnt sehr zeitig. Die ersten Kolleginnen und Kollegen sind bereits ab 5.30 Uhr oder früher in der Küche und bereiten Gepäck, Leberkäse, Wurst etc. vor, damit wir um 6.30 Uhr beim Öffnen der Rolltore die Vitrinen und die heiße Decke gut befüllt haben und die ersten Mitarbeiter verpflegen können, damit der Tag für die Kolleginnen und Kollegen gut beginnen kann.
Also quasi das Frühstück, damit das Frühstück
korrekt
steht.
Korrekt, genau.
Ich frage mich immer, wenn ich bei euch in der Küche vorbeischaue, wie funktioniert das mit der Logistik bei so einer großen Küche? Wo lagert man die Schnitzel, wo lagert man die vielen 100 Kilo Kartoffel? Und vor allem, wie weiß man, wie viel Schnitzel werden gegessen und wie viel Gemüselasagne wird verputzt? Also das ist ja unfassbarer logistischer Aufwand.
Ja, natürlich. Also prinzipiell ist es so, dass wir von den Mengen her im Vorfeld nicht genau Bescheid wissen, was man portionstechnisch benötigen. Natürlich spielt da die Erfahrung ein bisschen Glück auch natürlich mit. Und die Logistik ist natürlich eine Herausforderung, da wir sehr viele Lebensmittel, Getränke angeliefert bekommen und diese natürlich auch kontrolliert werden müssen, wie die Menge, die Frische, die Qualität, Temperatur, Verpackung, Mindesthaltbarkeitsdatum etc. Frische Küche bedeutet auch, dass die Ware frisch angeliefert werden sollten und somit natürlich nicht viel Zeit in unseren Kühlhäusern und Lagerräumen verbringen. Aber grundsätzlich ist unsere Küche sehr gut ausgestattet, um dies zu bewerkstelligen.
Ja, und vor allem die Mitarbeiter sind mit viel Erfahrung gesegnet,
ja,
weil ich glaube, sonst geht
es
nicht.
Auch ein Zusammenspiel im Gesamten. Also es wird ohne dem nicht funktionieren. Also
bei so vielen ausgegebenen Speisen, von was reden wir denn da speisentechnisch am Tag? Was wird denn so ausgegeben?
Ja, mengenmäßig sind wir knapp jetzt bei 600 Mittagsmenüs, plus minus, also schwankt ein bisschen. Ja.
Da zählt ja vor allem Effizienz, kann ich mir vorstellen. Ja. Welche Herausforderungen tun sich da eigentlich so auf? Muss man da bei manchen Gerichten vielleicht auch Kompromisse eingehen? Es geht natürlich nicht wie bei einer kleinen Küche, wo man nur 10 Speisen raushaut. Ja. Was sind so Kompromisse, die man vielleicht eingehen muss?
Natürlich ist halt die Effizienz wichtig, jedoch wichtiger ist natürlich die Qualität der Speisen, die darf darunter nicht leiden. Mhm. Natürlich ist es auch eine gewisse Flexibilität, die wir an den Tag legen müssen, das ist auch klar, weil wir ja nie genau die Mengen im Vorfeld auch wissen. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass wir einen sehr guten Ablauf vom Vorbereiten, vom Produzieren, vom Nachkochen haben, um ein hohes Maß an Qualität auf dem Teller zu bringen.
Gibt es da auch in gewissen Situationen Dinge, die man ganz gerne umsetzen möchte, die dann vielleicht nicht direkt gehen oder wie sieht es da aus?
Also natürlich wäre es toll, mehr Bioprodukte, mehr regionale Produkte anbieten zu können, aber wir dürfen natürlich den Kostenfaktor oder auch die Warenverfügbarkeit bei den Mengen, die wir benötigen, halt nicht außer Acht lassen. Mhm. Es müssen auch die Vorschriften natürlich im Lebensmittelrecht für einen sicheren Umgang mit den Lebensmitteln eingehalten werden. Auch beim Produzieren ist es auch wichtig mit der Kerntemperatur, die Verwendung von Frischeiern und ist natürlich auch immer Thema. Also nicht alles, was wir gern machen würden oder machen, ist ja gern vom Marktamt gesehen. Das heißt, man muss da schon sehr vorsichtig sein und auch wirklich die Lebensmittelsicherheit muss gewährleistet sein und die Vorschriften muss man einhalten. Ne?
Und da sind wir wieder bei den Kompromissen, die man
ja, natürlich, das sind auch, diese Kompromisse, die man einfach in manche Bereiche eingehen muss und ja, sollte halt. Ne?
Bleiben wir beim Thema Effizienz. Energieeffizienz ist im Moment das Gebot der Stunde. Wie kann man in einer Küche wirksam Energie sparen?
Ja, es ist manches Mal sehr schwierig, mit dem allen gerecht zu werden. Aber natürlich gehen wir so weit wie möglich mit den Ressourcen beim Kochen sorgsam um. Auch bedeutet natürlich Frischküche auch, dass wir laufend nachkochen. Der Vorteil natürlich, wir haben erstens haben wir ein tolles Produkt. Wir haben natürlich auch weniger Überproduktionen. Das heißt, das können wir dadurch viel besser steuern und sehr stark reduzieren. Aber es hat den Nachteil auch, dass der Energieverbrauch natürlich vielleicht um eine Spur höher ist, als wenn wir nur Convenience-Produkte verwenden würden oder am Ende früh halt vorkochen und dann nur mehr regenerieren. Aber wie gesagt, Qualität steht im Vordergrund bei uns. Wir haben natürlich auch einige Sachen oder sind gerade bei einigen Sachen dabei umzustellen, also vom Beleuchtungskörper zum Beispiel. Also das haben wir als Thema gemacht, dass wir in der nächsten Zeit auch einen Teil der Küche aus dem Bereich hernehmen, wo wir umstellen wollen auf LED-Lampen. Das ist ein bisschen jetzt da schon in die Wege geleitet, aber wird nur ein bisschen dauern. Unsere Geräte werden auch laufend gewartet und servisiert natürlich, also damit wir auch da am Stand sind, dass wir nicht unnötig vielleicht irgendwo Energie verwenden oder verschwenden. Natürlich gibt es ja das Thema neue Geräte, effizienter etc., kosten aber auch natürlich sehr viel Geld. Also das muss man halt immer dann ein bisschen abwägen, was halt wirklich halt auch in der Balance liegt. Ne?
Das ist natürlich für eine Großküche nochmal eine ganz andere Herausforderung. Für mich als Privatmensch, neue Geräte sind schon ein Thema, oder? Also Energieeffizienz, Energiesparen, das geht mit neuen Geräten eigentlich ganz gut.
Ja, natürlich. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, unsere Küche ist 2016 sind wir neu übersiedelt in die Küche. Zum Teil hatten wir oder haben wir neue Geräte bekommen. Zum Teil haben wir die Geräte, die in der alten Küche schon in Verwendung waren, auch wieder einfließen lassen und die verwenden wir noch. Werden aber trotzdem laufend servisiert. Natürlich wird es laufend halt Erneuerungen auch bei den Geräten geben. Das ist also nicht zu vermeiden natürlich. Ne?
Jetzt kennen wir eh alle die Klassiker, also der Deckel auf dem Topf, Wasser im Wasserkocher erhitzen. Ist das alles so effektiv, wie es klingt und oft gesagt wird? Und was gibt es da noch so für praktische Energiespartipps?
Ja, natürlich, Deckel auf dem Topf ist ein interessantes Thema, das kennen wir eh alle von zu Hause. In der Großküche funktioniert das vielleicht einmal spur anders. Natürlich kann man bei vielen Geräten halt die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, um energiesparend umzugehen, natürlich nutzen und das tun wir auch natürlich. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, die Kühlhäuser, die Tiefkühlhäuser, die Kühlvitrinen, die brauchen eine gewisse Temperatur, die vorgegeben sind, um auch die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Da kommt man einfach nicht drum herum, da irgendwas zu reduzieren oder kleiner zu drehen. Das darf man halt da nicht machen. Beleuchtung, Lüftung etc. ist natürlich halt auch ein Thema in der Küche, weil die brauchen wir einfach im täglichen Küchenbetrieb. Also da kann man dann nicht so hergehen und sagen, okay, den Bereich brauche ich jetzt dafür 10 Minuten nicht, da drehen wir halt das Licht ab. Wenn wir halt auch permanent in der Küche halt unterwegs sind. Also es wird dann auch schon bei manchen Sachen sehr schwierig. Also.
Und wenn man jetzt wieder in den privaten Bereich springt, was sind das so für Energiespartipps, wo unsere Kunden sagen könnten, okay, das funktioniert dann am Ende des Tages
ganz gut? Ich glaube, im Großen und Ganzen weiß das eher jeder für sich selbst. Also wenn man halt beim Kochen vernünftig umgeht, dass man halt, wie gesagt, den Kochtopf vielleicht nicht unnötig lang kochen lässt, ohne dass was drinnen ist. Immer einen Deckel draufgeben, dass man mit dem Kühlschrank, dass man den nicht offen lassen wird, also die ganz normalen Klassiker, aber ich glaube, das weiß ja jeder. Brauchen wir jetzt da nicht jetzt meine Meinung dazu oder ich glaube, das nicht unbedingt notwendig ist.
Aber Sie sind ja der Experte, also wer weiß es besser als Sie.
Danke, Herr Reiterer. Schönes Lob, aber ich glaube, wir wissen das eh alle selbst. Also.
Gerade das Thema Kühlkette natürlich auch wichtig. Ja. Wo ist im Kühlschrank was? Wo befindet sich was? Können Sie da kurz?
Also bei uns ist es so, das ist natürlich HACCP-konform. Also unsere Kühlhäuser sind natürlich für gewisse Lebensmittel halt hergerichtet, vorbereitet. Das heißt, wir haben ein Kartoffel- und Zwiebelkühlhaus, wir haben ein Gemüsekühlhaus, wir haben ein Fleischkühlhaus, wir haben ein Fisch- und Eier-Geflügelkühlhaus, wir haben ein Getränkekühlhaus. Auch für die Patisserie haben wir ein eigenes Kühlhaus, ist auch notwendig und das ist auch eben dem geschuldet, ein bisschen den Vorschriften zu entsprechen halt. Mhm.
reden wir über Bio und Nachhaltigkeit. Das sind so zwei der prägendsten Begriffe der letzten Jahre. Welche Schritte setzen Sie als Großküche in diese Richtung und was ist da überhaupt umsetzbar?
Ja, interessante Frage. Nachhaltigkeit ist natürlich nicht erst seit Friday for Future ein Thema in der Küche im Allgemeinen, sondern nicht nur in der Großküche, auch im Allgemeinen in der Gastronomie. Sorgfältiges Planen der Warenkäufe, Geräte, die nicht benötigt werden, dass die abgeschalten werden, Speisereste umgehend von abgeräumten Tellern entfernen, also dass das nicht dann eintritt, nicht länger braucht, dass man das runterwaschen tut. Der sorgsame Umgang mit Wasser beim Kochen, Reinigen durch moderne Geräte, natürlich, das ist wichtig. Frische Zutaten sind besser als Tiefkühlprodukte natürlich, Lebensmittelabfälle, die man auch natürlich unter Anführungszeichen halt verwenden kann. Das heißt, beim Gemüseputzen, die Abschnitte etc., da kann man Fos kochen, Suppen kochen etc., das kann man praktisch in den Kreislauf wieder einführen. Mhm. Oder einfügen ist natürlich auch ein Thema. Dann natürlich regionales Einkaufen bei Fleisch, Eier, Kartoffeln, Zwiebeln, das haben wir auch im Großen und Ganzen. Bei Gemüse und Obst ist es leider nicht immer sehr, sehr einfach möglich, weil da ist man natürlich angewiesen auch von den Lieferanten, was wird angeboten. Auf der anderen Seite wollen wir als Kunden, weil wir sind ja alle Kunden in irgendeinem Bereich, natürlich 12 Monate im Jahr alles verfügbar haben. Somit wird es dann auch oft sehr schwer. Wenn ich jetzt da sage, ich mag jeden Tag zum Frühstück meine Banane haben, die ist weder regional noch, ja.
Logisch, klar.
Ist halt spannend, ne? Wie gesagt, Gemüseabschnitte, Fleischabschnitte werden zum Beispiel bei uns halt auch für Suppen oder Grundsoßen verarbeitet. Bei uns ist eine Mülltrennung natürlich ein Thema. Flaschen, Dosen, Kunststoff, Bioabfälle, Kartonagen etc. werden extra gesammelt. Wir haben auch im Speisesaal die Mistkübeln, die entlang der Fensterfront gestanden sind, vor einigen Monaten schon weggeräumt. Nur ein kleines Beispiel, haben wir ein Ersparnis von 10 bis 12 Müllsackern am Tag. Klingt jetzt wenig, aber es summiert sich halt übers Jahr. Wir sind jetzt daran, dass wir die Reinigungsmittel in der nächsten Zeit, sobald die Verfügbarkeit gewährleistet ist, auch auf umweltfreundliche Produkte umgestellt werden. Das ist ja da ein Teil, den was wir halt beitragen können, damit wir da für die Umwelt ein bisschen was Gutes tun. Und wie im oberen Teil schon erwähnt, ist Bio eine Frage der Verfügbarkeit und auch des Preises natürlich. Natürlich ist nicht oder noch nicht vieles möglich. Ich glaube, es ist ein Prozess, der notwendig ist, aber auch in Schritten erfolgen wird.
Reden wir über das Thema Verfügbarkeit. Das ist ja im Moment, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, als es ohnehin sonst schon wäre. Wie spüren Sie in der Küche die momentane Situation?
Ja, Verfügbarkeit ist immer ein Thema, vor allem in den letzten Monaten. Also, uns passiert es natürlich auch, dass wir voraus planen müssen. Ein gutes Thema ist zum Beispiel auch die Gänsekrallen, was wir die letzten Jahre immer wieder ganz gern angeboten haben. Können wir heuer leider nicht anbieten. Ja, wenn wir das Produkt, das wir immer eingekauft haben, wenn wir es nicht kriegen. Mhm. Also es ist aber auch in vielen Belangen mit Öl, mit vielen anderen Sachen halt. Es ist schon sehr schwierig teilweise. Und oft stellen dann die Firmen auch die Produkte um oder werden dann kurzfristig ausgenommen, weil sie es selber nicht kriegen. Also es ist auch für die ganzen Lieferanten nicht unbedingt einfacher.
Selbst bei grundlegenden Dingen, wenn Sie sagen Öl, also das ist ja...
Ja, ohne Öl man darf halt nicht vergessen, wir sind halt vielleicht in den letzten Jahrzehnten sehr verwöhnt worden, immer alles jederzeit verfügbar zu haben. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen des Besseren belehrt worden und ja, mit dem werden wir aber lernen, auch umzugehen und es wird uns sicher noch einige Zeit, glaube ich, begleiten.
Hat sich der Geschmack der Wiener Netzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Jahre verändert? Also geht das so der Trend hin vielleicht zu mehr vegetarisch oder ist da gar nicht so viel Unterschied zu vor 20, 30 Jahren?
Also ich bin selber seit 1993 in einer Großküche tätig, also seit 2009 bei den Wiener Netzen. Das, was ich mitgenommen habe und auch sagen kann, das ist schon natürlich der Anspruch selbst, ist ein anderer geworden, Gott sei Dank. Ja, weil wir haben ja auch selber, wenn wir essen gehen, haben wir natürlich einen Anspruch. Es darf natürlich auch nie der Preis eine Rolle sein, was der Gast bezahlt. Ja. Also es muss immer das, was am Teller kommt, das muss natürlich halt auch dem entsprechen, was sich der Gast erwarten tut. Und das soll so gut wie möglich sein. Natürlich sind viele Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen sensibler geworden. auch mit den gesamten von der Verträglichkeit und. Also es gibt natürlich viel mehr Nebenwirkungen bei manchen Menschen, die früher vielleicht halt kein Thema waren. Zum Thema vegetarisch, vegan ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man die Sachen anbietet, aber auch interessant macht. Also dass man auch die Fleischesser, unter Anführungszeichen, also dorthin bringt, ein bisschen vielleicht nicht jeden Tag ein Fleisch zu essen. Aber ich glaube, da ist auch wichtig, dass man die Sachen dann interessant anrichtet, auch interessant gestaltet und dass man die Kolleginnen und Kollegen auch in dem Bereich ein bisschen abholen kann, damit man es, na, probieren wir es halt einmal. Und da die Entscheidung trifft, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht.
Also, was sind denn so die Renner bei uns im Hause? Was sind so die Lieblingsspeisen des typischen Wiener Netzer Mitarbeiters?
Also grundsätzlich, was die Mitarbeiter bei den Wiener Netzen ganz gerne essen, das ist wahrscheinlich überall anders auch, das sind die Klassiker wie ein Schnitzel, Lasagne, Spaghetti Bolognese, Schweinsbraten, also nicht immer nur die gesunden Essen, es sind leider Gottes oft sehr viele ungesunde Essen auch. Also, aber wir haben natürlich auch bei den vegetarischen oder veganen Speisen auch natürlich Renner, wie so Brokkoli-Curry, das geht ganz gut immer, oder manche Risottos, die wir anbieten. Also es gibt da schon auch in diese Richtung Favoriten halt.
Gibt es da Einflussfaktoren, also dass man sagt, okay, am Anfang der Woche, am Ende der Woche, Wetter, also natürlich im Sommer wird wahrscheinlich ein bisschen leichter gegessen werden als im Winter oder ja. Ist da gar nichts wirklich messbar?
Ja, nein, es gibt schon natürlich heute Trends, das kann man schon beobachten, also dann im Frühjahr oder nach den Weihnachtsfeiertage, wo dann der eine oder andere Kollege oder Kollegin natürlich dann, wo man merkt, aha, wir greifen jetzt ein bisschen mehr auf die gesunden Sachen wieder hin. Im Herbst verhält es sich ein bisschen wieder anders. Das liegt vielleicht auch wegen dem Wetter oder ist das auch die Gewohnheit, dass man vielleicht vermehrt ein bisschen auf die ungesünderen Sachen greift. Natürlich, aber es gibt immer diese Trends oder im Sommer natürlich auch viel mehr gern leichtere Sachen konsumiert, als wie die schweren Sachen. Also das gibt es natürlich auch.
Man muss den Winterspeck ja aufbauen dann für. Also ich spreche jetzt von mir.
Herr Reiterer. Ja, die Reserven braucht man natürlich, aber genau. Ja.
Wie schafft man es jetzt, eine Abwechslung zu bieten? Also ich versuche da jetzt so ein bisschen mich reinzuversetzen in diesen Planungsprozess von Ihnen. Also wer trifft denn dann die Entscheidung, dass jetzt das Schnitzel angeboten wird? Beziehungsweise ist das ein Gemeinschaftsprojekt, wo sich dann 5, 6 Leute mit Ihnen hinsetzen? Oder wer hat da die letzte Entscheidung denn?
Nein, im Prinzip ist es so, dass man natürlich halt immer schaut, saisonal bedingt natürlich auch ein bisschen Rückmeldungen einholt von den Kolleginnen und Kollegen, was wollen die gerne essen. Ab und zu kommt natürlich jemand und sagt, das könnt ihr bitte mal auf die Karten schreiben. Natürlich planen wir das auch ein wenig natürlich immer im Team halt, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil der eine muss aufschreiben, aber der andere muss umsetzen und das Zusammenspiel muss halt schon funktionieren auch natürlich. Ne? Dann muss man natürlich immer schauen oder schaut man auch vielleicht auch die Saisonalität, was wird vielleicht gerade ein bisschen angeboten, weil der Kostenfaktor ist natürlich auch ein Thema, darf man nicht vergessen. Also es ist ein bisschen ein Zusammenspiel. Und einfach, ja, einfach ist halt nie, wenn jedem recht getan, weil gerade im Sommer ist es oft interessant, wenn man dann kalte Speisen einbauen in den Menüplan, braucht man schon ein bisschen Glück, dass das Wetter halt auch mitspielt.
Es ist nicht planbar, das Wetter.
Ein Wurstsalat oder ein Nudelsalat oder ein Rindfleischsalat essen, wenn es renkt oder vielleicht gerade einmal dann 10, 15 Grad hat, ist für manche halt auch nicht spannend.
Wenn dann doch einmal was aus ist, was ja durchaus mal vorkommt, man kann nicht immer genau planen, wie sind da so die Prozesse bei Ihnen? Ist dann die große Panik? Wahrscheinlich nicht. Oder haben Sie vorher schon irgendwas definiert, wo man sagt, okay, wenn das aus ist, dann haben wir vielleicht noch ein Alternativprodukt oder sowas?
Natürlich. Also prinzipiell ist es so, das kann natürlich passieren, passiert auch. Ja. Also auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt natürlich Speisen, die halt vorbereitet werden müssen, ja, die, wo man halt gar nicht drum herum kommen. Und dann tut man schon ein bisschen halt steuern mit Sachen, die ich nachproduzieren tue, dass ich dann sage, okay, diese Portionenanzahl verkaufen wir noch. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir das, was wir vorbereitet haben, damit wir da nicht Lebensmittel oder Speisen halt entsorgen müssen, was natürlich sehr schade ist, dass wir die natürlich an einen Mann oder an die Frau bringen. Also es ist, ja, wir haben das Glück, wir haben, glaube ich, ein gutes Team, wo wir prinzipiell sehr gut aufgestellt sind, wo wir das ganz gut im Griff haben, das ein bisschen steuern zu können. Aber wie gesagt, es ist fehlerfrei, sind wir natürlich auch nicht. Aber wir schauen auch natürlich, dass wir die Speisen, die wir dann vorbereiten oder herrichten, dass wir die natürlich auch nicht dann überhaben und dann unnötig entsorgen müssen.
Wieso haben Sie sich eigentlich für den Beruf des Kochs entschieden? Und gibt es da Vorbilder, von denen Sie sagen, das ist jemand, der macht es richtig?
Warum ich mich entschieden habe? Ich habe mit 14 Jahren begonnen zu lernen, den Beruf Koch. Mit 14 Jahren zu entscheiden, was möchte man ein Leben lang machen, ist natürlich schwierig. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich glaube, es gibt, wenn man das Glück hat, findet man sich irgendwann einmal und sagt, das ist eine Berufung. Ich mache prinzipiell den Job ganz gerne. Also ich finde auch den Beruf sehr interessant. Ist das, was ich auch oft den jungen Menschen ein bisschen so mitgibt, wo ich sage, es gibt kaum einen Beruf, wo man so viele Möglichkeiten hat in Wirklichkeit, weil ich kann in die normale Tag-Nacht-Gastronomie gehen, ich kann genauso gut in ein Hotel gehen, ich kann auf ein Schiff gehen, ich kann auf Saison gehen, ich kann mir die Welt anschauen. Also es gibt ja nicht wirklich viele Berufe, wo man diese Möglichkeiten hat, mhm, mit einem Lehrberuf. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Also.
Und gibt es da so eine Person, ein Idol, einen Koch oder irgendwas?
Nein, ich glaube prinzipiell, damals natürlich, da war der Helmut Österreicher, der Plachuter, diese alten Granden halt, sage ich mal, natürlich Vorbilder, gar keine Frage. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn man schaut, man kennt ja das selber durch die Medien, es gibt eine extreme Vielfalt. Ich glaube, jeder sucht ja dann für sich in seinem Bereich, wo man sagt, ja, da gefällt mir ganz gut, weil das Handling, was der hat oder wie der kocht, das spricht mir extrem an. Aber ich glaube, wir haben das Glück in der heutigen Zeit, in Österreich sowieso auch, oder auch in Deutschland gibt es mittlerweile sehr viele Top-Spitzenköche, die auch weltweit vertreten sind oder auch national vertreten sind. Also ich glaube, da gibt es sehr viele gute Männer und Frauen. Also.
Spiel mal so ein bisschen, wünscht dir was, wenn es jetzt ein Menü geben müsste oder auch gern 2-3 Menüs, wo Sie sagen würden, damit würde ich jetzt den durchschnittlichen Wiener Netzer Mitarbeiter, die Mitarbeiterin richtig verwöhnen wollen. Das schmeckt Ihnen auf jeden Fall. Was war so ein Menü?
Der Zwiebelrostbraten.
Der Zwiebelrostbraten ist das, ja, to go.
Zwiebelrostbraten, Cordon Bleu, Schnitzel, das sind diese Gerichte, ja, die, ich glaube, einer der Lieblingsgerichte der Wiener Netze mit dabei.
Also richtige Hausmannskost, man muss gar nicht jetzt großartig nach den Sternen greifen, sondern aber die Leute geben sich damit
wieder zu und nicht nur von den Wiener Netze Mitarbeitern, es kommen ja auch andere Mitarbeiter von der Stadtwerke Holding zu uns essen. Und auch von den Wiener Linien etc., die Kolleginnen und Kollegen sind da sehr begeistert immer und das passt schon so.
So muss das sein. Herr Pontasch, eine Abschlussfrage. Wir sind ja beim Thema Essen oft auch gerne ein bisschen hakelig, also da hat ja auch jeder eine Meinung dazu. Was sind so die skurrilsten Beschwerden, die es vielleicht so mal gab, und was sind so die größten Komplimente?
Puh, Ich glaube, prinzipiell haben wir das Glück bei uns, bei den Wiener Netzen, mit den Mitarbeitern, dass wir sehr zufriedene Mitarbeiter haben. Dass natürlich einmal was passieren kann, aber skurril. Nein, ich glaube, wir sind schon zufrieden, wenn nicht einer kommt und sagt, die Suppe ist versalzen oder zu wenig gesalzen, obwohl natürlich, wir sind halt auch nur Menschen halt. Und es kann natürlich immer was passieren. Das ist, ja, passiert auch leider oder ist halt so. Ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt das schon. Und Lob kriegen wir natürlich auch, das geben wir dann natürlich auch gerne weiter. Ja, ich glaube, wir können schon zufrieden sein.
Das ist ein hervorragender Abschluss, Herr Pontasch.
Ja.
Vielen Dank auch für das Gespräch, vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ja, und jetzt schauen wir, dass wir ohne Winterspeck in den Winter kommen.
Ja, genau. Danke, Herr Retterer, für das Interview und für die Fragen. Und allen Wiener Netze-Mitarbeitern wünsche ich natürlich beim nächsten Mal auch gerne einen guten Appetit.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, finden Sie die gesamte Reihe und weitere spannende Themen auf unserem Blog unter blog.wienernetze.at.